Do more with up to 5 times more power, more versatility, and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
US-Zölle. US-Präsident Musk hat sie... Entschuldigung, Falter. Nicht seine offizielle Anrede, aber ihr wisst. Deutscher Versprecher. US-Präsident Berater. Musk hat sich im Handelsstreit mit der EU für eine transatlantische Freihandelszone ausgesprochen. Oha. Er hoffe, dass sich die USA und Europa auf eine noch engere Partnerschaft als bisher einigen könnten, sagte Musk gestern bei einem Parteitag der rechten italienischen Regierungspartei Lega in Florenz. Was die Zölle anbelange, hoffe er, dass man sich auf eine Null-Zoll-Situation zubewege.
Hä?
Ja, wie läuft denn das so? Ja, läuft nicht so gut. Aktuell ist es ein bisschen mehr. Also ist deutlich mehr. Für die gesamte Europäische Union, nach Donald Trump übrigens ein eigenes Land, 20%. Und dann haben wir noch nicht den Lachs für die Autos. Ne? Da ist ja noch mehr. Was ist denn mit Musk? Hat er das Keta abgesetzt und ist jetzt wieder bei klarem Verstand oder was? US-Präsident Trump hatte am Mittwoch ein weitreichendes neues Zollpaket auf den Weg gebracht. Dieses hatte für weltweite Turbulenzen gesorgt. Trump versuchte, die amerikanische Bevölkerung zu beruhigen. Er schrieb auf seiner Plattform Truth Social, es werde nicht leicht, aber das Endergebnis werde historisch. Ja, historisch schlecht, das stimmt. Es ist historisch. Ich habe, oh mein Gott. Ich habe ja auch in meinem Freundeskreis so reiche Leute, die mit reichen Leuten rumhängen. Auch so vermögende Menschen, die zumindest ein paar Euro in ETFs drin haben. Ich weiß nicht, ob ihr ein paar Euro in ETFs drin habt. Aber ich habe konsequent, egal wo investiert wurde. Und bei ETFs guckst du ja nicht von heute auf morgen, sondern guckst immer langfristig. ETFs darfst du nicht gucken, was heute ist, darfst nicht gucken, was morgen ist. Du musst immer gucken, was in 2 Jahren ist. Und apropos 2 Jahre, ich habe durch die Bank konsequent gehört, ja, also meine Anlagen sind jetzt da, wo sie vor 2 Jahren waren. Und ich so, okay, nun gut. Wo sie vor 2 Jahren waren. Komplette Fallbacks. Unfassbar. Unfassbar, was das ausgelöst hat in diesem Zusammenhang. Aber ich denke, es wird schon wieder vorbeigehen, ne? Es wird schon wieder vorbeigehen, denke ich. By the dip, I guess. By the dip. Oh no. Der Dip ist noch nicht da, der Dip kommt noch. So ein Ding ist das. So, da muss man auch mal positiv sehen. Was nicht so positiv zu sehen ist, ist der nächste Artikel aus der Tagesschau. Und da müssen wir auch ganz kurz mal ernst werden. Und zwar aus der Tagesschau. Israel räumt falsche Darstellungen ein. Tötung von palästinensischen Rettern. Vor 2 Wochen haben israelische Soldaten auf palästinensische Rettungswagen geschossen. Mehrere Menschen wurden getötet. Nachdem ein Video von dem Vorfall veröffentlicht wurde, haben die Israelis ihre Aussagen dazu nun korrigiert. Nach der Tötung von palästinensischen Rettungskräften in Rafah im Gazastreifen durch israelische Soldaten hält das israelische Militär an seiner Darstellung fest, dass es sich dabei nicht um Hinrichtung gehandelt habe. Laut der Times of Israel räumt die Armee aber ein, dass ihre anfängliche Darstellung des Vorfalls vor rund zwei Wochen nicht korrekt war. Sie hätten auf den Aussagen der Soldaten beruhen, die an dem Vorfall beteiligt waren. Demnach habe das Militär aber auch deutlich gemacht, dass niemand hingerichtet und auch nicht zu vertuschen versucht worden sei. Der Fall soll nun erneut untersucht und Generalstabschef Ejal Samir vorgelegt werden. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds waren am 23. März ein Krankenwagen und ein Feuerwehrwagen der Organisation von israelischen Soldaten angegriffen worden. Die Leichen von 14 Männern wurden erst 7 Tage später aus einem Massengrab geborgen. Laut dem Wall Street Journal handelt es sich um 8 Sanitäter des Roten Halbmonds und 6 des palästinensischen Zivilschutzes. An einer anderen Stelle sei zudem die Leiche eines UN-Mitarbeiters gefunden worden. Ein Mann werde vermisst. Die israelische Armee hatte zunächst behauptet, dass sich mehrere Fahrzeuge auf verdächtige Weise ohne Koordinierung und ohne Scheinwerferlicht den Truppen genähert hätten. Der Rote Halbmond fand bei einem der getöteten Sanitäter ein Mobiltelefon, auf dem die letzten Minuten des Rettungstrupps per Video und Audio aufgezeichnet sind. Dort sind Krankenwagen und ein Feuerwehrfahrzeug zu sehen, die deutlich markiert sind und sich mit Scheinwerferlicht und Blaulicht fortbewegen. Eine Kopie des Materials sandte die Organisation nach eigenen Angaben an den UN-Weltsicherheitsrat. Durch einen Diplomaten gelangten die Aufnahmen an die New York Times, die sie in der Nacht zum Samstag veröffentlichten. Das Video bricht nach weniger als einer Minute ab, als der Konvoi unter israelischen Beschuss gerät. Nach Einschätzung des Roten Halbmonds wurden die unbewaffneten Ritter aus nächster Nähe erschossen. Israel bestreitet das. Die bisherigen Ermittlungen der Armee hätten ergeben, dass dies nicht der Fall war, berichtet die Times of Israel. Mindestens 6 der 15 Getöteten seien von Geheimdienstmitarbeitern sofort als Hamas-Kämpfer identifiziert worden. Nein, da waren natürlich keine Hamas-Kämpfer dabei. Das Video ist absurd. Es ist absurd. Es ist vollkommen absurd. Das ist alles gelogen. Alles daran ist gelogen. Man hat da 15 Leute umgebracht. Es war eine Hinrichtung. Die haben Leute halt hingerichtet. Anschließend habe ein Vize-Bataillonskommandeur mit seinen Soldaten die Leichen eingesammelt, im Sand eingegraben und die Stelle markiert, berichtet die Times of Israel. Nach Militärangaben sei das Vergraben von Leichen eine gängige Praxis, um zu verhindern, dass wilde Hunde und andere Tiere die Leichen anfressen. Die Armee habe anschließend die Vereinten Nationen über die Stelle informiert. Ein Team der UN habe den Ort aber nicht finden können und sei von Israel aufgefordert worden, einige Tage später zurückzukehren.
Das ist ja merkwürdig.
Auch diese Angaben sind umstritten. Nach Informationen des Wall Street Journals wartete das UN-Team mehrere Tage vergeblich auf die Erlaubnis der israelischen Armee, nach den Getöteten zu suchen. Israel hatte Mitte März seine Angriffe auf den Gazastreifen wieder aufgenommen. Nachdem die Regierung von Premierminister Benjamin Netanyahu keine Einigung mit der Terrororganisation Hamas über eine Verlängerung der Waffenruhe erzielen könnte, diese war nach sehr vielen Monaten des Krieges am 19. Januar in Kraft getreten. Inzwischen rücken israelische Einheiten in mehreren Regionen des Küstenstreifens vor. Viele Zivilisten befinden sich erneut auf der Flucht. Also, ein Rettungswagen und ein Feuerwehrfahrzeug sind mit Blaulicht und aktiven Scheinwerfern vom israelischen Militär unter Beschuss genommen worden. Die Insassen wurden getötet, alle in ein Massengrab gelegt. Und im Anschluss hat man sich darauf berufen, dass das nicht an war, dass das alles nicht stattgefunden hat. Und nur aufgrund der Tatsache, dass einer der Insassen das Ganze gefilmt hatte, konnte dieser Lüge offensichtlich etwas entgegengesetzt werden. Und nachdem diese Lüge aufgedeckt wurde, hat man seine Geschichte geändert. Gut. Es gibt wenige Fälle, die so blatant obvious sind, die so offensichtlich vor unseren Augen stattfinden. Es gibt wirklich wenige Fälle, bei denen klar ist, egal wie unterkomplex man selbst im Verstand ist, bei denen klar ist, was für ein Verbrechen da stattgefunden hat. Also das ist so obvious, dass die amerikanische Presse, versteht ihr? Dass das Wall Street Journal das veröffentlicht hat, via Video und allem. So obvious ist das. Was für ein Verbrechen, Alter. Was für ein beschissenes Verbrechen, Alter. Ey, die Situation im Gazastreifen, das macht einen nur noch betroffen. Ich finde da nichts mehr für. Ne? Ich habe da keine, ich weiß nicht. Ne? Es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Bitter. Über das Wochenende haben sich mehrere Artikel in meine Timeline geschlichen, die bezüglich dem Umgang mit Rechtsextremisten in Frankreich nochmal ein kleines Bild auf Marie Le Pen legen wollten. Wir fangen an mit einem Artikel aus dem Spiegel dazu. Niemand würde ein milderes Urteil für einen korrupten linken Politiker fordern. Immer wenn ein Rechtsextremist verurteilt wird, fragen deutsche Kommentatoren, ob man damit nicht, Zitat, den Falschen in die Hände spielt. Was für ein grandioser Irrtum. Es ist eine dieser seltsamen deutschen Verrenkungen. Da wird ein rechtsextremer Politiker wegen organisierter Veruntreuung öffentlicher Mittel zu einer Geldstrafe und Unwählbarkeit verurteilt und aus hiesigen Kommentaren hallt es besorgt zurück, ob das politisch so gut gewesen sei. Juristisch korrekt, klar, aber ob man Le Pen so nicht zur Märtyrerin macht, ob man ihr nicht in die Hände spielt. Vor allem sorgt man sich natürlich um die Wirkung. Le Pen könnte sich als Opfer inszenieren. Ihre Anhänger könnten das Urteil als Bestätigung lesen. Die Demokratie, so die unausgesprochene Angst, könnte sich durch ihre Verteidigung selbst beschädigen. Es ist eine seltsame Art von Fürsorge. Man will den Rechtsstaat schützen, indem man ihn nicht anwendet. Man will die Öffentlichkeit schützen, indem man ihr nichts zumutet. Und um den eigenen Gerechtigkeitssinn höflich zu entkommen, wendet man sich lieber gegen die Konsequenzen als gegen das Vergehen. Wer so denkt, beweist eine Haltung im Umgang mit Faschisten, die in ihrer taktischen Harmlosigkeit eine bemerkenswerte geistige Erschöpfung offenbart. Das formuliere ich nicht als eine Art Euphemismus getarnte Abwertung, sondern ich meine tatsächlich eine besondere Form der gegenwartsbedingten Müdigkeit. Denn hinter der ganzen Idee, solche Urteile seien vielleicht, Zitat, juristisch korrekt, aber politisch unkorrekt, steckt ein tieferes Unbehagen. Nicht mit der Justiz, sondern mit der Möglichkeit, dass etwas Richtiges den Falschen nützen könnte. Dieses Unbehagen ist an sich noch kein Rechtsnihilismus, aber der Versuch, die extreme Rechte taktisch zu schonen, hat die exakt selbe Wirkung. Le Pen und andere rechtsextreme Straftäter und Straftäterinnen werden so oft zu Symbolfiguren eines Missverständnisses, dem auch die deutsche Öffentlichkeit immer wieder erliegt, dass man den Feind der Demokratie nur dann besiegen könne, wenn dieser seiner eigenen Niederlage zustimmt und nach einem harten, aber fairen Kampf freiwillig aufgibt. Doch Faschisten stimmen nie zu. Das gehört zu ihrem Prinzip. Ihre politische Rhetorik lebt davon, dass jede Kritik, jede Sanktion, jeder Widerspruch sofort als Verfolgung umgedeutet wird. Die Opferinszenierung ist ein inhärenter Teil ihrer Strategie und Kommunikation. Wären sie dem Staat und dem System nicht so gefährlich, dann würden sie ja nicht so rigoros verfolgt werden. Zitat, sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. War nicht umsonst der Wahlkampfslogan extrem rechter Hoffnungsträger von Bernd Höcke bis Donald Trump. Alles, was ihnen entgegenschlägt, ist ein vermeintlicher Beweis für die Systemverkommenheit, die sie beklagen. Dementsprechend kann vorauseilend Besänftigung nicht funktionieren. Sie komplementiert vielmehr die Dramaturgie rechtsextremer Parteien und läuft auf eine permanente Selbstsabotage hinaus. Es ist, als stelle man sich aus Angst vor dem Märtyrereffekt selbst ein Bein, nur damit der andere nicht nachtreten kann. Wie aberwitzig diese Schonhaltung ist, wird auch deutlich, wenn wir uns die Konstellation anders denken. Niemand käme auf den Gedanken, einen verurteilten Grünen aus taktischen Gründen geringer zu bestrafen. Niemand würde je ein milderes Urteil für einen korrupten Linken fordern, aus Sorge, es könnte die Sozialdemokraten stärken. Solche Mühen macht man sich immer nur bei Rechtsextremen. Und sie hatten noch nie nachhaltig Erfolg. Die mediale Auseinandersetzung erfolgt mit einer ähnlich seltsamen Doppelbewegung. Man berichtet korrekt und relativiert mit Sorgfalt zerknirschend zwischen dem Feststellen eines gefährlichen Verhaltens und dem vorsorglichen Bedauern darüber, wie sehr diese Feststellung, Zitat, den Rechten in die Hände spielen könnte. Dabei verwechseln manche Journalisten ganz gern mal Neutralität mit Narkose und schützen statt der Demokratie so den Populismus vor seiner Entzauberung. Dass diese Haltung besonders in Deutschland einen Resonanzraum findet, ist kein Zufall. Es ist dieselbe Zaghaftigkeit, mit der auch das AfD-Verbotsverfahren verhandelt wird. Man kennt hierzulande aus historischen Gründen die Gewalt des Rechts, also fürchtet man sich vor seinen Exzessen. Nur ist der Einsatz des Rechts gegen Verfassungsfeinde nicht derselbe wie sein Missbrauch durch sie. Ein rechtsextremer Machtmensch wird eben nicht verurteilt, weil er ein rechtsextremer Machtmensch ist, sondern weil er zum Beispiel öffentliche Gelder zu privaten Zwecken veruntreut hat. Ein Urteil ist kein politisches Manöver, sondern eine demokratische Schutzmaßnahme. Es macht den Unterschied zwischen Systemkritik und Systembetrug sichtbar. Die Sorge, dass Rechtspopulisten und Rechtsextremisten von sozialer oder juristischer Sanktion profitieren, ist auch auf eine seltsame Weise elitär. Sie unterstellt, dass die Wählenden nicht in der Lage sind, zwischen einer legitimen Verurteilung und einer politischen Kampagne zu unterscheiden. Sie imaginiert ein nervöses Publikum, das bei jedem falschen Signal ins Autoritäre sprintet. Es offenbart sich hier leider auch die Schwäche einer liberalen Öffentlichkeit. Sie unterschätzt ihr eigenes Differenzierungsvermögen und die Unverschämtheit des politischen Gegners. Dass sich Faschisten inszenieren, ist unvermeidlich. Dass man ihnen dabei entgegenkommt, ist freiwillig. Ich fand das einen sehr guten Artikel aus dem Spiegel, der das ganze Problem nochmal größer gedacht hat und nicht nur auf Le Pen, sondern eben auf die allgemeine Aufregung nach solchen strafrechtlichen Verurteilungen auf den Punkt gebracht hat. Wir erinnern uns da auch an Donald Trump und seine Verurteilung wegen der Schweigegeldaffäre, die er einer Pornodarstellerin mit Parteigeldern gezahlt hat oder mit Wahlkampfgeldern. Das passt universell. Deswegen fand ich den Artikel so gut und habe ihn mit reingenommen. Ich habe noch einen weiteren Artikel aus der Tagesschau zu diesem Fall, der nochmal ein bisschen spezifischer auf Le Pen eingeht. Le Pen im Opfermodus. Angreifen, abstreiten, austeilen. So lässt sich die Strategie des rechtsnationalen Rassemblement National nach dem Urteil gegen Parteichefin Le Pen zusammenfassen. Das Ziel? Den eigentlichen Skandal verschleiern. Das Urteil gegen Marie Le Pen sorgt in Frankreich für kontroverse Debatten. Für das Wochenende will der Rassemblement National Anhänger und Unterstützern aus dem ganzen Land in Paris versammeln, als Protest gegen das Urteil und, Zitat, für die Demokratie, wie es heißt. Die Kommunikationsstrategie des Rassemblement National, der den Richtern eine politische Motivation unterstellt, lässt den Ausgangspunkt des Prozesses mehr und mehr in den Hintergrund rücken. Die jahrelange und gezielte Veruntreuung öffentlicher Gelder, die die Richter der ersten Instanz als erwiesen ansehen. Wenn Marie Le Pen das Urteil einen, Zitat, demokratischen Skandal nennt, dann wohl auch, um die Debatte von ihrem Ausgangspunkt wegzulenken. Und das ist kein Skandal, der jetzt irgendwie, naja, sagen wir mal, seit einem Jahr ermittelt wird. Das ist er nicht. Das ist er ganz und gar nicht. 10 Jahre lang hatten unterschiedliche Ermittlungsbehörden die Vorwürfe geprüft. 10 Jahre, bevor es zum Prozess kam. Patrick Mansouville ist einer der Anwälte des Europaparlaments. Er sagte vor einem halben Jahr bei Prozessbeginn, Zitat, es gibt Dokumente, Unterhaltungen oder E-Mails, die belegen, dass es ein ausgedehntes, zentralisiertes System gab, um öffentliche Zuweisungen zu veruntreuen. So haben es die französischen Untersuchungsrichter beschrieben. 10 Jahre! Le Pen hat dieses System über Jahre hinweg mit Autorität und Entschlossenheit geführt. Zu diesem Schluss sind die Richter gekommen. 2014! Soll sie die frisch gewählte EU-Parlamentarier angewiesen haben, jeweils nur einen Assistenten einzustellen und den Rest der Gelder, die das EU-Parlament für diese Mitarbeiter bereitstellt, an die Partei weiterzuleiten. Le Pen bestreitet das, doch es gibt Belege. Zum Beispiel die E-Mail eines Abgeordneten an den damaligen Schatzmeister des RN, Valenrand de Saint-Just, veröffentlicht vom Magazin Mediapart und zitiert in einer Doku des Senders France 2. Zitat, was Marine von uns belangt, bedeutet, dass wir für Scheinbeschäftigung unterschreiben. Ich verstehe Marines Beweggründe, aber wir bringen uns in Teufels Küche. Mit einer so großen Fraktion wird man sicher genau unter die Lupe nehmen, wie wir unsere Zuweisung verwenden. Wenig später schrieb der Schatzmeister zurück, ich denke, dass Marine das alles weiß.
Ja, wusste sie auch.
Der systemische Charakter der Veruntreuung, deren Dauer und auch die Höhe des entstandenen Schadens. Aus all diesen Gründen handelt es sich für die Richter um einen besonders schwerwiegenden Fall, der die Demokratie beschädigt habe. All das erklärt die Härte der verhängenden Strafe, auch für Marie Le Pen. Das Urteil ist ein empfindlicher Schlag für ihr Präsidentschaftsprojekt 2027, weshalb sie eine politische Motivation unterstellt.
Die dämlichen Faschos, Alter, wirklich.
Das ist egal, wo die operieren, das ist immer derselbe Blödsinn. Ob nun in Deutschland, ob nun in Frankreich, ob nun in Amerika, es ist immer dieselbe Strategie. Weiter heißt es hier. Zitat, das System hat die Atombombe ausgepackt, sagt Le Pen am Dienstag bei einer Fraktionssitzung des RN. Zitat, wenn es so eine mächtige Waffe gegen uns verwendet, dann weil wir kurz davor stehen, Wahlen zu gewinnen, das lassen wir uns nicht gefallen, gibt sie sich kämpferisch.
Und jetzt ist eine ganz wichtige Information. Eine äußerst wichtige Information. Das ist für all die Leute, und das gebe ich euch jetzt an die Hand, weil das ist wichtig. Das merkt ihr euch jetzt hier oben, weil ihr werdet unter Umständen mit Vollidioten zu tun haben, die genau dieselbe Herangehensweise haben bei der Relativierung von diesem Fall. Und jetzt listen. Aufschreiben oder einfach zuhören.
Im Jahr 2013 klang das im Kontext der sogenannten Chahuzac-Affäre noch komplett anders. Der damalige Minister Jérôme Chahuzac vom Parti Socialist musste wegen Vorwürfen des Steuerbetrugs zurücktreten und wurde später verurteilt. Im Sender Public Senat fordert Marie Le Pen damals, Zitat, den Verlust des passiven Wahlrechts auf Lebenszeit einzuführen. Marie Le Pen hat vor laufenden Kameras 2013 nicht, weil die irgendwie mal gefragt wurde, sondern weil es einen Fall gab, der ein ähnliches Szenario wie ihr Fall darstellt, hat damals gefordert, den Verlust des passiven Wahlrechts auf Lebenszeit einzuführen. Für alle, es geht weiter das Zitat, die wegen Straftaten verurteilt wurden,
die sie dank ihres Mandates oder im Zuge ihres Mandates begangen haben. Und jetzt ist natürlich, das ist wichtig, die Schlussfolgerung, warum hat sie denn ihre Meinung geändert? Der Grund ist, weil sie selbst diese Straftaten begangen hat und weil sie selbst davon betroffen ist. Das ist der Grund. Beim letzten öffentlichen Fall in Frankreich hat sie gefordert, dass das passive Wahlrecht auf Lebenszeit genommen werden soll für alle, die wegen Straftaten verurteilt wurden. Und jetzt ist es auf einmal scheiße, weil sie verurteilt wurde. Das ist keine politisch motivierte Tat. Das ist eine Tat, bei der alle eigentlich nicken und sagen, wir mögen korrupte Politiker nicht. Durch die Bank. Es ist egal, welcher Partei man angehört. Grundsätzlich würde man sagen, ja, korrupte politische Akteure gehören verurteilt und strafrechtlich belangt. Weiter sagte sie, wenn sie Ethik und Moral in der Politik fordere, dann auch von sich selbst. Ach so. Aha. Ist ja jetzt nicht mehr so aktuell anscheinend. Das steht im harten Widerspruch zu ihrer Reaktion auf das Urteil, das laut Umfragen eine Mehrheit der befragten Franzosen grundsätzlich richtig findet. Auf lange Sicht könnte das Le Pen und dem Rassemblement politisch auf die Füße fallen, glaubt Politikwissenschaftler Luc Robonovon von der Universität Sciences Po. Zitat: Sie wollten sich normalisieren, entdiabolisieren. Das Problem ist, wer normal sein will, muss auch Normen respektieren, muss politisch und juristische Regeln akzeptieren, sagte der Politikwissenschaftler. Genau das habe das Gericht bei Le Pens Verurteilung auch in die Erinnerung gerufen. Zitat:
Do more with up to 5 times more power, more versatility and more features than any ordinary handheld trimmer when you upgrade to a DR trimmer mower from DR Power Equipment. Featuring all steel frames, an adjustable handlebar, oversized wheels, and the strongest trimmer cord on the market, a DR trimmer lets you easily mow everywhere a bladed mower can't. Visit drpower.com today and shop the sale.
Doch die Partei hat die Fakten abgestritten und aus diesem Grund sah das Gericht eine Gefahr der Wiederholung. Das mag alles sehr subtil erscheinen, aber der Rassemblement National hat sich selbst eine Falle gestellt. Denn wenn er eine normale Partei sein will, dann muss er die Institutionen respektieren. Zitat Ende. Marine Le Pen dagegen greift diese Institutionen frontal an. Und das, obwohl sie ihr sogar entgegengekommen sind. Das Pariser Berufungsgericht hat angekündigt, das Verfahren in zweiter Instanz bis zum Sommer 2026 abschließen zu wollen. Also deutlich schneller als viele andere und vor der Präsidentschaftswahl 2027. Ich hoffe natürlich, dass sie das Berufungsverfahren verliert. Ich habe auch schon Artikel gelesen, die darauf hinweisen, unter anderem aus der Zeit, dass sie das Berufungsverfahren verlieren wird. Marine Le Pen darf bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht gewählt werden. Und ich hoffe, das bleibt so. Das wäre sehr, sehr gut. Wichtige Konsequenzen. Das ist ein Artikel aus der Tagesschau. Ich verlinke ihn nochmal, weil da dieser Referenz, das ist wichtig für euch, damit ihr ihn auch als Quelle habt. Da steht im Artikel drin die Referenz zu dem Sender. Das kann man auch ergoogeln. Tatsächlich kann man, wenn man den Sender weiß und weiß, wann das gesagt wurde, kann man das bei Google eingeben und bei YouTube. Und dann findet man den Clip, wo sie das sagt, vor laufenden Kameras. Sie sagt das vor laufenden Kameras. Das ist nicht, hier irgendein Journalist hat sich vertippt. Nee. Laut einem EU-Bericht werden erstmals seit langem in anderen EU-Staaten mehr Asylanträge gestellt als in Deutschland. Deutschland ist laut einem Bericht erstmals seit Jahren nicht mehr der Mitgliedstaat der Europäischen Union, in dem die meisten Asylanträge gestellt werden. Das berichtet die Bild mit Krawatte, die Welt. Unter Berufung auf bisher unveröffentlichte Zahlen der Asylagentur der Europäischen Union zu Asylanträgen im ersten Quartal des laufenden Jahres. Die meisten Asylanträge wurden demnach zwischen dem 1. Januar und dem 31. März in Frankreich gestellt. Dort wurden 40.871 Anträge registriert. Dahinter folgten Spanien und Deutschland. In Deutschland lagen demnach im ersten Quartal des Jahres 37.387 Asylanträge vor, ein Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 41%. Schlusslichter seien Ungarn mit 22 Asylanträgen und die Slowakei mit 37. Nicht 1000, 37. Die meisten Schutzsuchenden in der EU sowie der Schweiz und Norwegen kamen dem Bericht zufolge aus Venezuela. gefolgt von den Asylsuchenden aus Afghanistan und Syrien. Insgesamt stieg die Zahl der Asylanträge von Venezuelanern im ersten Quartal dieses Jahres um 44%. Auch die Anträge auf Asyl von Ukrainern, Chinesen und Indern stiegen stark an. Demgegenüber beantragten Menschen aus Syrien, Kolumbien und der Türkei in diesem Zeitraum deutlich weniger Asyl. Wie aus den Zahlen weiter hervorgeht, wird mehr als jeder zweite Asylantrag von Syrern innerhalb der EU, Norwegens und der Schweiz in Deutschland gestellt. Insgesamt kam ein Viertel aller Asylanträge hierzulande von Syrern, gefolgt von Afghanen und dann Türken. Frankreich ist unterdessen zum Zielland Nummer 1 für Ukrainer geworden. Auch das Bundesamt für Migration registrierte für den ersten Monate des laufenden Jahres weniger Asylanträge als im Vorjahr. Die Behörde meldete Anfang März einen Rückgang von 43,4% gegenüber den ersten Monaten des Jahres 2024. Auch EU-weit gehen die Asylanträge zurück. Nach Angaben der EUAA ist die Anzahl der Anträge im vergangenen Jahr um etwa 11% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Das geht aus dem Jahresbericht der Agentur hervor, der im März veröffentlicht wurde. Die EU-Grenzschutzorganisation Frontex meldete im Januar, dass 2024 vor allem auf zwei Routen weniger Menschen nach Europa kamen. So sank die Zahl der Ankünfte in Italien aus Tunesien und Libyen um fast 60% auf 66.800 im gesamten Jahr. Grund seien laut Frontex Abkommen mit der EU, in denen es um die Reduktion von Flucht- und Migrationsbewegungen geht, die aber wegen menschenrechtlicher Bedenken stark umstritten sind. Wer hat das gesagt? Ich glaube, letzte Woche habe ich das gelesen. Letzte Woche wurde doch das individuelle Recht auf Asyl in Frage gestellt. Von wem wurde das denn gemacht? Ja, jetzt fragt ihr euch, das war sicherlich jemand von der CDU oder jemand von der AfD oder irgendjemand, der sich ein bisschen zu motiviert sieht bei der SPD. Nee. Der Bundesamt für Migrationschef stellt das individuelle Asylrecht in Frage. Der Chef der Behörde. Der Präsident des Bundesamtes für Migration und Geflüchtete, Hans Eckert Sommer, hat sich für ein grundlegend anderes System für die Geflüchtetenaufnahme in Europa ausgesprochen. Es sei falsch, am individuellen Asylrecht festzuhalten und auf positive Effekte der beschlossenen Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems zu hoffen. Well, das ist nicht so gut. Jetzt habe ich das letztens gehört, jetzt habe ich es vom Präsident des Bundesamts für Migration und Geflüchtete gehört. Ich glaube, das ist sehr schlecht. Ich halte es zwar nicht für realistisch, aber es ist sehr unangenehm, dass ich darüber nachdenke, dass aktiv gefordert wird, das individuelle Recht auf Asyl in Frage zu stellen. Das finde ich sehr schlecht. Das finde ich äußerst schlecht. Ich möchte diese ganzen Fiebertraum von Nachrichten heute mit einer kämpferischen Note zu Ende bringen. Demonstrationen in den USA. Der Widerstand erwacht. Nach wochenlanger Stille regt sich der Protest gegen Donald Trump. Landesweit waren 10.000 auf den Straßen und es dürften bald noch mehr werden. Zitat: Das ist alles nicht normal, steht auf einem Pappschild, flüchtig ausgeschnitten und mit roten Edding beschriftet. Zitat: Es ist einfach zu viel, ist auf einem anderen zu lesen. Botschaften, die von der Verzweiflung zeugen, von der Hilflosigkeit, wie sie gerade wohl viele Menschen in den USA verspüren. Aber seit diesem Samstag fühlen sie sich damit wohlmöglich ein bisschen weniger allein. Von Boston bis San Francisco, von Salt Lake City bis Atlanta, mehr als 1.000 Proteste in allen 50 Bundesstaaten sind Menschen gegen Donald Trump und für die Demokratie auf die Straße gegangen. Bürgerrechtsorganisationen hatten zu einem Protest aufgerufen, das Motto Hands off, Hände weg von Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung und den dafür zuständigen Behörden von Museen, Universitäten und nicht zuletzt dem Rechtsstaat. All diese Dinge sind in den vergangenen Wochen zur Zielscheibe von Trumps Regime geworden. Aber Massenproteste dagegen gab es keine. Gingen nach dem Tag an Trumps erster Amtsentführung 2017 noch Millionen auf die Straße, blieb es bei dieser zweiten Amtszeit, da er noch viel radikaler herrscht, merkwürdig still. Bis jetzt. Die größte Demo von allen an diesem Samstag findet in Washington D.C. statt. Rund um das Washington Monument, den Obelisken mitten in der Hauptstadt, versammeln sich nach Schätzungen der Veranstalter bis zu 20.000 Menschen in losen Gruppen. Manche bilden Sprechchöre, andere tanzen, die meisten scheinen sich einfach nur über die Gemeinschaft zu freuen. Auffallend viele Ältere sind gekommen. Einige haben Campingstühle oder Gehstöcke dabei. Und es sind längst nicht nur improvisierte Pappschilder, die sie hochhalten. Auf einer Zeichnung ist in Pastellfarben unterhalten sich Puh der Bär und Ferkel. Zitat: Ist Trump noch immer Präsident? Ja. Ein anderes Plakat zeigt Fotos von Hillary Clinton und Kamala Harris. Darüber steht die Frage, was wäre gewesen, wenn? Larry Blosser und David Goots sind zum ersten Mal auf einer Demo, seitdem sie in den 1960er Jahren gegen den Vietnamkrieg protestierten, wie sie erzählen. In den Krieg, gegen den sie damals demonstrierten, wurden sie wenig später selbst eingezogen. Das wiederum hängt eng zusammen mit dem Grund, aus dem sie heute hier sind. Auf Blossers Plakat steht, Zitat, Hände weg von meinem Veteranen Gesundheitsfürsorge. Goots hat auf einen Zettel gedruckt, ich bin ein Trottel und ein Verlierer. Eine Anspielung auf Donald Trumps verächtliche Äußerungen über im Krieg gefallene oder verwundete US-Amerikaner. Ehemalige Soldaten wie Blosser 78 und Goots 77 sind besonders gefährdet durch die Zerstörung, die Elon Musk Doge Task Force in Trumps Auftrag an der Bundesverwaltung anrichtet. 17% der Angestellten des für Veteranen zuständigen Ministeriums sollen entlassen werden. Dazu kommen Kürzungen bei der Gesundheitsfürsorge, bei Wohnungszuschüssen und sogar dem Hilfetelefon für Suizidgefährdete. Trump hat nie gedient, sagt Goots. Zitat, wir sind ihm komplett egal, er findet es einfach lustig, Leute zu feuern. Und damit ruiniert er das Leben von so vielen Menschen, die sich um die Sicherheit aller Amerikaner gekümmert haben. Auf seinem T-Shirt ist der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky abgebildet. Ein Held, sagen Blosser und Goots übereinstimmend. Die Verachtung, mit der Trump und sein Vizepräsident J.D. Vance Zelensky kürzlich bei dessen Besuch im Oval Office behandelten, hat dazu beigetragen, dass sie erstmals seit Jahrzehnten wieder auf die Straße gehen. Washington D.C. ist seit langem fest in der Hand der Demokraten. Hier sitzen die Gewerkschaften, hier wohnen viele Angestellte des Bundes, von denen Trump und Musk über 200.000 gefeuert haben. Dass der Protest hier am größten ist, liegt nahe. Die Bilder der Menschenmassen nur ein paar hundert Meter weit entfernt vom Weißen Haus dürften Donald Trump dennoch reizen. Die Stadt ist für ihn der Schauplatz des Triumphs, erneut an die Macht zurückgekehrt zu sein. Wo vor kurzem noch ein leuchtend gelbes Black Lives Matter an die entsprechenden Proteste 2020 erinnert, ist nur noch ein graues Pflaster zu sehen, weil die Republikaner drohten, der Stadt die Gelder zu kürzen, ließ die Bürgermeisterin den Schriftzug entfernen. Man werde sich das Land zurücknehmen. Mit diesem populistischen Versprechen war Trump zur Wahl angetreten. Dafür feierten ihn seine Anhänger. Stop the Steal wiederum war ihr Slogan für die Lüge von vermeintlich gestohlenen Präsidentschaftswahl 2020. Nun findet man diese Werte und Worte plötzlich auf den Schildern der Gegendemonstration in Washington. Neben US-Flaggen und den ersten Worten der amerikanischen Verfassung. We the people. Sie wollen damit nicht nur ihren Protest dagegen zum Ausdruck bringen, dass Trumps Regime den Staat seiner ohnehin dürftigen Sozialsysteme beraubt. Sie wollen zeigen, dass Amerika nicht Trump gehört und reiche die Kraft dafür nur eine Viertelstunde. An einer Straßenecke in Chevy Chase, einem gediegenen Viertel von Apartmentblöcken und Einfamilienhäusern kurz vor der Stadtgrenze von Washington, scheppert und klingelt es an diesem Samstagnachmittag so laut, dass man dagegen anschreien muss. Ungefähr 20 Senioren, gestützt auf Rollatoren und Stöcke, hauen Topfdeckel aneinander und pusten in bunte Tröten. Ganz vorn sitzt eine alte Dame im Rollstuhl, himbeerrot gekleidet bis hin zu den Filzhausschuhen. Zitat, ich sage Ihnen, ich habe ein Magengeschwür bekommen, wenn ich nur die Nachrichten angemacht habe, sagt Andrea Ronwood. Ich war so frustriert, ich musste irgendwas machen. Früher war die 86-jährige Sozialarbeiterin, heute lebt sie im Pflegeheim und stiftet nicht nur ihre Mitbewohner, sondern auch die Heimleitung an, beim landesweiten Protest mitzumachen. Die Pflegerinnen haben sie an der Straßenecke geschoben und winken gemeinsam mit den Senioren den Autofahrern an der Ampel zu, von denen die meisten begeistert hupen. Wheelchairs, Walkers and Wrinkles for Democracy ist ihr Motto. Mit Rollstühlen, Rollatoren und Falten für die Demokratie. Omas gegen Trump, die Idee gefällt Ron Wood. Zitat, wir sind vielleicht alt, aber wir gehören immer noch zur Gesellschaft, sagt sie, während sie und die anderen die Tröten langsam wieder einpacken. Erschöpft, aber zufrieden. Zitat, auch wenn man nicht mehr stehen kann, kann man ja etwas tun. 6 Kilometer entfernt, rund um das Washington Monument, sind zum selben Zeitpunkt immer noch tausende Menschen versammelt. In anderen Städten weiter westlich geht es da gerade erst los. Laut US-Medien haben sich rund 600.000 Menschen zu den Protesten angemeldet. Ob diese Zahl erreicht oder sogar übertroffen wurde, lässt sich noch nicht bestätigen. Aber allein die Bilder des Tages machen deutlich, es bewegt sich was in den USA. Langsam aber doch, und es wird noch mehr werden. Diese Demonstrationen waren schließlich seit längerem geplant. Die neuesten Entwicklungen bilden sie vermutlich noch gar nicht ab. Trump erklärte den vergangenen Mittwoch zum Tag der Befreiung von vermeintlicher Ausbeutung durch andere Länder und verhängte teils hohe Zölle für die ganze Welt. Ein Schritt, der die Weltwirtschaft in eine Krise stürzen könnte und die US-Börsenkurse abstürzen lässt. Millionen US-Amerikaner fürchten um ihre Altersvorsorge. Die Verbraucherpreise, die Trump versprochen hatte zu senken, dürften noch weiter steigen und damit der Protest. Parallel zu dem die Bürger erwachten auch der Widerstand der Demokraten. Nach der medienwirksamen Rekordrede des Senators Cory Booker äußern sich immer mehr Parteivertreter. Sogar Kamala Harris, die sich zuletzt vollkommen zurückgezogen hatte. Sie kritisiert unter anderem, dass Großkanzleien und Universitäten vor Trumps Regime kapitulieren. Zitat: Dass wir das neuerdings jeden Tag erleben, erzeugt verständlicherweise große Angst. Ihr Ehemann, der Partner einer betreffenden Kanzlei ist, soll vergeblich zu verhindern versucht haben, dass seine Firma einen Deal mit dem Weißen Haus machte und für regierungsnahe Zwecke Rechtsberatung im Wert von 100 Millionen Dollar kostenfrei zur Verfügung stellt. Auch Barack Obama meldet sich zu Wort. Bei einer Rede an einer Universität sagte der ehemalige Präsident, Zitat: Es liegt jetzt an uns allen, das wieder hinzubekommen. An den Bürgern, den ganz normalen Leuten, die sagen, nein, das geht so nicht. Die Zehntausenden von diesem Samstag sind ein kleiner Anfang. Hunderttausende, wenn man so sagt. Wichtig, Amerika muss sich raffen. Ich fand den Artikel sehr motivierend, kämpferisch und deswegen wollte ich ihn mit euch teilen. So, schön. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass die Konsequenzen aus den Zöllen die Aktienmärkte 2 Jahre zurückkatapultiert haben. Viele von euch werden das unter Umständen, wenn ihr in irgendwelche Gelder, die ihr übrig habt, in ETFs gepackt haben, werdet das vermutlich auch merken. Aua. Und ich gehe nicht davon aus, und es ist auch nicht davon auszugehen, es gibt keine Indikator diesbezüglich, dass das aufhören wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass Donald Trump seine Zollpolitik ändern wird. Die kommende Woche, also vom 7.4. an, wird wirklich crazy werden. Also die nächste Woche wird verrückt. Das wird verrückt. Besonders, ich habe ja auch schon Reaktionen gelesen, ne? China denkt darüber nach, selber 30% Zölle zu erheben. Die Europäische Union wird es wahrscheinlich im Rahmen der nächsten Woche oder kommenden Woche machen, irgendwie was ankündigen dazu. Es wird mit ziemlicher Sicherheit Gegenzölle geben. Mit ziemlicher Sicherheit. Und das wird unglaublich teuer. Unglaublich teuer. China hat schon 34%.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Well. Das waren die Nachrichten, Chat. Das reicht schon.